My Homeland, Baden-Württemberg.
Hier ist Fokus Südwest heute am Donnerstag, 27. Juli 2017, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenübersicht: Flüchtlinge weiter in Lager, AfD auf Podiumsdiskussionen in Freiburg, Bürgerbegehren schon beim ersten Anlauf erfolgreich. Zunächst zu den Nachrichten. Tour de la Tour startet. Vom 29. Juli bis 12. August tourt die Tour de la Tour durchs Ländle. In diesem Jahr steht der Protest gegen das AKW Fessenheim, das Jubiläum von Karl Dreis sowie ein Friedensfest in Ramstein sowie weitere Umweltthemen auf der Agenda. 120 bis 150 Radlerinnen und Radler auf dem Weg von Basel über Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim bis nach Kaiserslautern, um sich für eine friedliche Welt stark zu machen, die Respekt gegenüber Menschen und Natur lebt. Am 1. und 2. August macht die Tour der Natur in Freiburg Halt. FC Heidenheim verzichtet auf den Kauf der Void Arena für einen Euro. Ein topsaniertes Fußballstadion nebst Trainingsplätzen und Parkplatz zum Kaufpreis von nur einem Euro, und dann lehnt der Zweitligist 1. FC Heidenheim das Angebot der Stadt ab? Unmöglich? Doch möglich. Die Stadt Heidenheim wollte sich mit dem Handel einer zukünftigen Sanierungspflichten entledigen. Daraus wird wohl nichts. Der Zweitligist bleibt trotz des ausgeschlagenen Geschenks im Stadion und zahlt für die Trainingsplätze jährlich gerade einmal 2.637,50 Euro Miete. Jährlich. Der Pachtvertrag stammt aus der Zeit, als Heidenheim noch in der Oberliga kickte. Laufzeit noch weitere 21 Jahre. Der Bund der Steuerzahler rügt den Fehler der Vergangenheit. KZ-Geschichte in Baden einmal anders. Am früheren KZ Kislau bei Prussal möchte der Verein Lernorte Zivilcourage und Widerstand seit 5 Jahren ein neuartiges Konzept starten. Von 1933 bis 1939 hat das NS-Regime dort versucht, jene zu brechen, die sich nicht beugen wollten. Sozialdemokraten, Zeugen Jehovas, Pfarrer. Nur eine unscheinbare Säule am Haupttor erinnert daran. Der kleine Verein im 35 Kilometer entfernten Karlsruhe will nun aber einen neuartigen Lernort errichten. Der Verein mit 70 Mitgliedern möchte Schülern vermitteln, wie schnell die Demokratie in ihren Grundfesten bedroht sein kann und wie sie darüber nachdenken könnten, wie viele Willkür sie selbst ertragen oder wie sie selbst in einer schwierigen Zeit Haltung bewahren könnten. Das zentrale Thema am geplanten Lernort nahe dem Schloss ist deshalb die Gegenwart, aber sie wird geprüft vor dem Hintergrund der Weimarer Republik, als die Nazis immer mehr Macht gewannen. Gut 70 Jahre nach dem Krieg sind die meisten Zeitzeugen tot. Jugendliche empfinden die NS-Zeit als rein historisch. Das neue Konzept ist ein Versuch, Erinnerungskultur und politische Bildung auf neue Weise zu vereinen. Dabei würden Schüler in einer Lobby von Betreuern in ihrer eigenen Lebenswelt abgeholt und angeregt, sich Gedanken über die Werte zu machen, die ihnen wichtig seien. Dann geht es durch eine Schleuse in die Vergangenheit auf einen Geschichtsparcours, wo Kinder die einzelnen Personen nachspüren und den vergessenen früheren Gegnern des Nationalsozialismus ein Gesicht geben. Auf Fotos von NS-Behörden werden die Opfer der NS-Zeit häufig nur als Opfer dargestellt. Neue Bilder, sprich Ansichten, sollen den Gegnern des NS-Regimes ihre Würde als kämpferische, weitsichtige Menschen zurückgeben. Am Ende würden die Schüler in einem Forum über ihre Erkenntnisse und ihre Haltung zur Demokratie sprechen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, es fehlt Geld für einen Neubau des Lernorts. Das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg und die Gedenkstätte Grafeneck betonen zu Recht, dass auch sie innovative Ansätze entwickelt hätten. In Ulm etwa läuft derzeit das Projekt »Man wird ja wohl noch sagen dürfen«, bei dem Jugendliche zu einem kritischen Umgang mit menschenverachtender und diskriminierender Sprache ermutigt werden sollen. Immerhin hat das Land bereits zum 3. Mal 200.000 Euro jährlich bewilligt, damit das Kislauer Projekt vorangetrieben werden kann. Das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg und die Gedenkstätte Grafeneck erhalten demgegenüber heute jährlich 120.000 Euro. Denn Kislau ist nicht nur wegen des neuen Ansatzes von landesweiter Bedeutung. In Baden gibt es bisher keine Gedenkstätte, die mit dem oberen Kuhberg in Ulm oder dem Hotel Silber vergleichbar wäre. Baden-Württemberg Eisenmann-Wild-Zwergengrundschule erhalten. Trotz Lehrermangels will Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, sogenannte Zwergengrundschule auf dem Land erhalten. In Zeiten des Lehrermangels sei die Aufrechterhaltung der Zwergenschulen schwierig. Viele Lehrer wollten nicht auf das Land. Vertretungen für Lehrer bei Krankheiten zu finden, ist bei Grundschulen mit nur 2-3 Lehrkräften ebenfalls schwierig. Für die kleinen Grundschulen gäbe es jedoch kein Schließkonzept. Baden-Württemberg hat mehr als 800 Grundschulen mit weniger als 100 Schülern. 150 Grundschulen haben sogar weniger als 40. Flüchtlinge weiter in Lagern. 2300 Freiburger Flüchtlinge wohnen im Lager, 800 in Wohnungen. Die Unterbringung in Wohnungen kommt eben nur schleppend voran. Durch die weitgehend geschlossenen Grenzen ist der Zuzug von Schutzsuchenden massiv eingeschränkt. Das macht sich natürlich auch in Freiburg bemerkbar. Trotzdem müssen zahlreiche Geflüchtete auch weiterhin hier lange in Wohnheimen leben.
Was lässt sich denn aktuell zum Verhältnis sagen? Wie viele Flüchtlinge wohnen in etwa in Wohnheimen und wie viele bereits in Wohnungen?
Also von den 3.100 Flüchtlingen, die in unserer Verantwortung in der Stadt Freiburg untergebracht sind, wohnen ungefähr 2.300 in Wohnheimen und ungefähr 800 in Wohnungen.
Die Antwort auf eine Anfrage der unabhängigen Listen hat kürzlich ergeben, dass dieses Jahr insgesamt 44 bestehende Mietverhältnisse, wo Geflüchtete wohnen, auslaufen. Es braucht deshalb 270 Unterkunftsplätze. Herr Kirchbach, ohne jetzt zu fragen, ob da jemand schuldig ist. Trotzdem die Frage, läuft es da auch in Freiburg nicht ganz rund, wenn so viele Familien wie in der Uffhauser Straße von Wohnungen wieder in Wohnheime müssen? Es ist schließlich unstrittig, dass Wohnheime für das Ankommen in der Stadtgesellschaft nicht der optimale Weg sind, oder?
Ja, also Wohnheime sicher als Übergangsquartiere, aber sag mal, dauerhaft gebe ich Ihnen recht, wäre es natürlich gut, wenn nach einer gewissen Zeit die Menschen, die Schutzsuchenden in Wohnungen untergebracht werden könnten. Aber das Problem ist, dass wir halt in Freiburg insgesamt zu wenig Wohnungen haben und dass es die Unterbringung in Wohnungen nur sehr schleppend vorankommt. Deshalb war es jetzt unser Bestreben, jetzt die Wohnheime im guten Zustand, also neue zu bauen und diejenigen, die in die Jahre gekommen sind, diejenigen neu zu sanieren oder neu zu bauen. Und wir hatten ja eine Zeit lang auch Erfolg mit Wohnungsakquirierung, also dass wir gesagt haben, wir als Stadt Freiburg übernehmen oder gehen in den Mietvertrag rein. Wir hatten jetzt einige befristete Mietverträge, das war von vornherein klar, dass wegen anderer Planungen der Eigentümer das nur für 1-2 Jahre zur Verfügung stand. Aber wir waren trotzdem froh, dass wir die Wohnungen hatten und haben jetzt halt leider nicht in dem Maße Wohnungen erhalten, die es dann möglich machen, dass alle diejenigen, die in Wohnungen drin sind, auch wieder in Wohnungen untergebracht werden, sondern es gibt Einzelfälle und Sie haben ja auch in der Anmoderation Fälle beschrieben, die dann wieder ins Wohnheim zurück müssen. Wir gucken natürlich speziell bei Familien, dass da perspektivisch eine Unterbringung in Wohnungen erfolgt, aber das ist eigentlich unser Hauptproblem in der Integration. Wir haben ein neues Amt, wir machen Fortschritte bei Arbeit und Beschäftigung, wir machen Fortschritte bei der Sprachintegration, bei den Kindern in der Schule, aber am letzten Ende fehlt es halt an Wohnungen, deshalb wollen wir auch wieder eine neue Wohnungsakquise starten. Aber allerdings jetzt im Kontext, wir wollen es nicht nur für schutzsuchende Wohnungen suchen, sondern auch für wohnungslose Menschen, damit es da auch keine Verwerfungen oder keine Spaltung der Gruppen gibt. Und da wollen wir nochmal in den nächsten Wochen jetzt ein neues Konzept vorlegen, dass wir da nochmal eine Kampagne starten, dass uns Wohnungen zur Verfügung gestellt werden und zwar Wohnungen, die Stadt untermietet, die Stadt anmietet, weil wir uns dann im Wege der öffentlich-rechtlichen Unterbringung befinden. Das heißt, der Vorteil ist, dass die Vermieter die Miete sicher haben und dass es dann auch, wenn es wieder erwarten, zu Problemen im Mietverhältnis gibt, dass es dann kein Mietverhältnis ist zwischen den Betroffenen, sondern dass dann das auch von der Stadt gelöst wird, weil wir letztlich Mieter sind. Es gibt dann also keinen Individualmietvertrag zunächst mal.
Im Fall der Uffhauser Straße fehlen ja insbesondere Wohnungen für große Familien. Gibt es da Pläne, diesem Problem Abhilfe zu schaffen?
Ja, also wir haben für Familien, schaffen wir das vielfach, die in Wohnungen sind, andere Wohnungen unterzubringen. Das Problem ist in der Tat diejenigen, die eine ganz große Familie haben. Da fehlt es uns in Wohnungen und da wollen wir auch bei Neubauvorhaben oder auch bei mit der Stadtbau haben wir ja schon eine Vereinbarung getroffen, dass wir zumindest 10 Wohnungen für Schutzsuchende jedes Jahr zur Verfügung gestellt bekommen, auch größere Wohnungen. Aber das ist das Wohnsegment, was derzeit unheimlich knapp ist. Ja? Also gerade 5-Zimmer-Wohnungen und mehr, die fehlen. Es gibt 1-Zimmer, 2-Zimmer, 3-Zimmer, 4-Zimmer, aber diese, wenn es jetzt eine Großfamilie ist, das ist sicher noch eine Herausforderung. Also, aber wir wissen ja alle, uns fehlen in Freiburg mindestens 15.000 Wohnungen, wenn nicht sogar noch mehr perspektivisch. Deshalb wird es Zeit, dass wir Dietenbach jetzt weiter realisieren und in Angriff nehmen, dass es dabei losgeht, dass wir auch weitere Wohnungsflächen bekommen, dass das gemischte Wohngebiete entstehen, also Wohngebiete, in denen eine Mischung aus gefördertem Mietwohnungsbau, frei finanzierten Mietwohnungsbau, geförderten Eigentumsmaßnahmen, frei finanzierten Eigentumsmaßnahmen. Es gibt einen 50%-Beschluss des Gemeinderates für geförderte Mietwohnungen und dass dann auch in einem integrativen Modell integrative kleine Stadtteile sowohl Schutzsuchende als auch vollkommen andere, also Menschen mit vielleicht viel Geld zusammenwohnen können. Ich glaube, das ist das Modell der Zukunft, aber da haben wir jetzt leider noch nicht sofort Lösungsansätze, sondern auch die Wohnflächen aus dem Perspektivplan, die jetzt sofort entwickelt werden, auch das dauert seine Zeit.
Herr Kirchberg, abschließend, zukünftig wird mit der Einrichtung der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge auf dem Gelände der Polizeiakademie Freiburg dann doch wohl komplett von der sogenannten Anschlussunterbringung, von der weiteren befreit sein. Wir wollen jetzt gar nicht darüber streiten, ob das jetzt ein aus der Verantwortung entziehen ist oder nicht. Fakt ist, Freiburg wird entlastet bei der Wohnungssituation. Welche Verbesserungen für die bisher in Freiburg untergebrachten Flüchtlinge werden denn dann dadurch zukünftig möglich sein?
Wir versuchen die Neubauten, die wir jetzt vorhaben, gerade Hammerschmidtstraße und auch Bisseestraße, weiter zu forcieren. Wir versuchen in der Wohnungsakquise wieder einen neuen Anlauf zu machen, dass wir mehr Wohnungen haben. Die jetzt in Freiburg wohnhaften Schutzsuchenden werden auch ab 1. Januar mindestens 7 Quadratmeter zur Verfügung haben. Das können wir dadurch auch realisieren. Und wir haben ja auch mit der Landeserstaufnahmestelle, glaube ich, einen guten Campusplatz. Den haben wir in Freiburg. Ich glaube, es gibt kaum eine bessere Landeserstaufnahmestelle wie die in Freiburg. Von der räumlichen Lage, auch dort werden die 7 Quadratmeter eingehalten. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt generell, dass es keine Schutzsuchenden mehr zu uns kommen. Das wird ja, der Familiennachzug wird ja wahrscheinlich anziehen. Da gibt es ja auch schon viele Anträge. Und es gibt ja auch Geburten in unseren Wohnheimen. Also insofern ist es ja nicht so, dass jetzt die Zahlen weiter stagnieren oder rückläufig sind, sondern es wird sich da auch noch das ein oder andere, es wird sich da qualitativ und auch quantitativ das ein oder andere entwickeln. Wie gesagt, andere Städte, andere Landkreise haben auch die Möglichkeit, mehr in der Wohnungsversorgung zu tun. Ne? Und das ist ja unser Hauptproblem. Und deshalb haben wir auch von dem Privileg, von dem Freistellungsprivileg, wie es heißt, weil das ja alle anderen Stadt- und Landkreise, in denen solche Einrichtungen sind, ja auch haben eben davon Gebrauch gemacht. Und der Gemeinderat hat es in seiner Mehrheit auch so gesehen. Aber damit sind wir natürlich unseren Verpflichtungen nicht enthoben, weil die eigentliche Arbeit nach der Unterbringung, die hat ja eigentlich vor einem Jahr schon begonnen. Das ist die Integrationsarbeit. Und da steht, glaube ich, noch eine große Herausforderung uns allen bevor. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass das ehrenamtliche Engagement, was in Freiburg vorbildlich war, dass das auch weitergeht, weil, wie gesagt, wir sind noch lange nicht am Ziel, sondern am Ziel sind wir erst dann, wenn die Quote, die Integrationsquote bei Arbeit und Beschäftigung deutlich besser wird. Da sind wir zwar schon auch sehr gut, wenn man die Werte nimmt vom Jobcenter und von der Arbeitsagentur, liegen wir da auch ganz weit vorne in Deutschland, aber das reicht natürlich alles noch nicht. Wir müssen auch bei den Sprachförderungen noch besser werden. Bei der Schule sind wir schon sehr gut. Und wo wir natürlich noch weiter dran arbeiten müssen, das ist die von Ihnen zu Anfangs angesprochene Versorgung mit Wohnheimen. Ich glaube, mit Wohnungen zur Integration gehört einfach, dass die Menschen nach einer gewissen Zeit aus dem Wohnheim raus wollten. Und das Ziel bleibt natürlich bestehen, möglichst in Stadtteile, wo eine integrative Bebauung ermöglicht wird. Aber wie gesagt, das ist bisher nur mal die Absicht. In der Realität hapert es da in der Tat noch. Und da müssen wir noch gewaltige Fortschritte machen, was Wohnungsbau anbelangt.
Das sagt Ulrich von Kirchberg von der SPD, Sozialbürgermeister von Freiburg. Mit ihm haben wir über aktuelle Herausforderungen beim Thema Wohnen für Flüchtlinge in Freiburg gesprochen.
AfD auf Podiumsdiskussionen in Freiburg. Die Landeszentrale für politische Bildung lädt trotz faschistischem Flügel AfD zur Podiumsdiskussion ein. Am Donnerstag, den 20. Juli, fand in den Räumen der Landeszentrale für politische Bildung eine gemeinsame, mit dem Mieterverband organisierte Podiumsdiskussion statt. Eingeladen waren anlässlich der nähernden kommenden Bundestagswahlen nicht nur die im Bundestag vertretenen Parteien, sondern auch die AfD, ganz offenbar entgegen dem Willen des Mieterverbandes. Radio Dreigland interviewte eine Aktivistin des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus zu ihrem Protest gegen die Einladung der AfD.
Die Veranstaltung war spärlich beworben worden und auch spärlich besucht. Dabei eignet sich das Thema vor allem in Freiburg für gutes Wahlkampfmaterial. Unter dem Titel 281 wählt, Mietenpolitik in Bund, Land und Kommune, luden gestern der Mieterverein und die Landeszentrale für politische Bildung ein. Themen wie die Mietpreisbremse, Mietspiegel und Neubau wurden von den Kandidierenden des Wahlkreises 281 debattiert. Dass sich Linke, Grüne und SPD für den Erhalt der Mietpreisbremse aussprachen und mehr Transparenz fordern und CDU, FDP und AfD den kurzen Zeitraum von 4 Jahren zur Erhebung vom Mietspiegel für genügend halten, da sonst Investoren abgestreckt werden könnten, überrascht wenig. Dass die AfD dagegen überhaupt am Tisch saß, überrascht dagegen schon, da diese im Vergleich zu den etablierten Parteien noch gar nicht im Parlament vertreten ist. Schon vor 2 Wochen gab es Widerstand gegen den Auftritt der AfD an einer Podiumsdiskussion an der Uni. Auch der Mieterverband, der die Veranstaltung gestern mitorganisierte, soll der Entscheidung gegenüber, die AfD einzuladen, kritisch gewesen sein. Gestern versammelten sich ein paar Menschen vor dem Veranstaltungsort mitsamt Bannern und Flyern.
Genau, wir sind hier, um darauf aufmerksam zu machen, dass auf diesem Podium, aber auch auf vielen anderen Podien auch die AfD sitzt. Wir halten das für ein Problem, weil die AfD, glaube ich, man muss sich bewusst sein, dass es keine Partei ist wie jede andere. Die AfD hat einen, ich würde es als faschistischen Flügel bezeichnen. Das sind zum einen die bekannten Gesichter, Björn Höcke und André Poggenburg und die Leute darum rum. Das sind aber auch welche in Freiburg. Da wäre zu nennen der Anwalt Dubravko Mandic, aber auch andere Leute aus der jungen Alternative, aus der Jugendorganisation der AfD, zu der Mandic auch gehört, die ich einordnen würde in diesen faschistischen Teil der AfD. Eine Partei, die einen solchen Flügel duldet, der eng mit den Identitären zusammenarbeitet, der Straßendemonstrationen gegen Linke, gegen Muslime veranstaltet, der eng mit Pegida zusammenarbeitet. Eine Partei, die so einen Flügel duldet, sollte man nicht einfach behandeln wie irgendeine weitere Partei, die zur Wahl antritt, sondern als das, was sie ist, nämlich eine Gefahr für alle, die nicht in ihr rassistisches, sexistisches, rechtes Weltbild passen.
So die Meinung einer Protestierenden, die mit der Partei Die Linke und der Gruppe Aufstehen gegen Rassismus vor Ort war. Von der AfD kandidiert für den Bundestagswahlkreis Freiburg Volker Kempf. Dieser sei zwar nicht zu den sogenannten faschistischen Kreisen der AfD zu zählen, doch möchte auch er eine fremdenfeindliche Politik betreiben, die es zu verhindern gelte, so die Protestierenden.
Volker Kempf ist Teil von einem ultrareaktionären christlichen Netzwerk in der AfD. dass Frauen am liebsten zum Kindergebären und an den Herd zurückverbannen will. Und dass aus ihrem merkwürdigen Verständnis von Christentum den Islam ablehnt und einen sehr, sehr krassen antimuslimischen Rassismus verbreitet.
Auch heute Abend wird Kemp vor einem Publikum sprechen dürfen, und zwar ausgerechnet vor Schüler und Schülerinnen. Im Rotteck-Gymnasium werden wieder alle 6 Kandidatinnen für das Direktmandat im Wahlkreis 281 auf dem Podium sitzen und ein buntes Allerlei an Politfragen beantworten. Anders als bei der Diskussion über Mietverhältnisse ist hier die Gefahr größer, dass hetzerische Inhalte verbreitet werden.
Im Rotteck-Gymnasium ist die AfD leider auch dabei. Das halte ich für noch viel problematischer, weil damit Schülern vermittelt wird, das sei eine Partei, mit der man reden und diskutieren kann. Ich kann ja nur hoffen, dass in solchen Fällen sich die AfD dann selber diskreditiert, indem dass sie klar macht, was für Idioten, Rassisten und Sexisten sie sind. Aber trotzdem glaube ich, ist es notwendig, darauf aufmerksam zu machen, was das eigentlich für ein Verein ist. Und deshalb sind wir hier.
Bürgerbegehren schon beim Anlauf erfolgreich. Ein drohendes Bürgerbegehren beschleunigte den Entscheidungsprozess Stuttgart Luft nahe. Am Mittwoch hat der Stuttgarter Gemeinderat mit knapper Mehrheit einen interfraktionellen Antrag von SOS Linke, Grüne, SPD und den Statisten zur Ausweitung der Fußgängerzone in der Innenstadt gefasst. Auch sollen neue Radwege ausgewiesen und mehr Platz für Grün, Spiel- und Kulturflächen geschaffen werden. Der Entscheidungsprozess, die Entscheidung des Gemeinderates, ging in Planungen eines zivilgesellschaftlichen Bündnisses für ein Bürgerbegehren mit ähnlicher Zielsetzung voraus. Es geht nach Stuttgart, und Stuttgart, seine Verkehrsprobleme, normalerweise immer S21 bei mir, aber ich bin jetzt verbunden mit Sarah Händel von Mehr Demokratie. Erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Es gibt natürlich noch andere Geschichten in Stuttgart, dicke Luft und Fußgänger, oder andersrum ausgedrückt, die Stuttgarter Innenstadt soll inzwischen verkehrsberuhigt werden. Zukunftsprojekt. Stuttgart läuft nei. Na, ich übersetze es mal, Stuttgart läuft, geht hinein, ne, nach Stuttgart. Ja. Was hat es denn mit dieser ganzen Geschichte auf sich? Was ist denn der ganz konkrete Hintergrund von dieser Geschichte?
Ja, es war einfach so, dass Stuttgart und im Gemeinderat schon auch verschiedene Fraktionen immer mal wieder versucht haben, die doch etwas unschöne Situation in der Stuttgarter Innenstadt anzugehen und zu schauen, dass man eben mehr Raum für die Fußgänger hat, mehr Radwege hat, das Auto sozusagen vielleicht etwas weiter nach außen verlegt und eben den Innenstadtbereich einfach anders nutzen kann, für die Menschen besser nutzen kann. Und ja, aber im Gemeinderat ist man immer nicht weitergekommen. Es gab nie die entsprechenden Mehrheiten. Und dann hatte man die Idee, versuchen wir es doch mit einem Bürgerbegehren. Und dann war das sehr Schöne, dass eben hier sich Fraktionen aus dem Gemeinderat zusammengetan haben mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Am Ende waren es über 22 Stück, die gemeinsam gesagt haben, wir wollen an diesem Projekt arbeiten. Wir wollen uns überlegen, was wünschen wir uns für unsere Innenstadt. Und dann schreiben wir das auf und fragen die Menschen, ob sie das genauso sehen, und sammeln entsprechend Unterstützungsunterschriften und hoffen, dass damit vielleicht in der Sache Fortschritte erreicht werden können.
Jetzt sind diese Fortschritte erreicht worden durch das Bürgerbegehren?
Ja, also man kann das wirklich ganz eindeutig so sagen. Es wurde sehr klug gearbeitet, ja, weil das Bürgerbegehren wurde sehr gut inhaltlich vorbereitet mit viel Grundlagenarbeit und einem Gesamtkonzept für die Entwicklung der Stuttgarter Innenstadt. Und ja, dann hat man sich das gut überlegt, hat eine tolle Presseankündigung gemacht, dass man eben jetzt vorhat, dieses Bürgerbegehren zu starten. Da gab es auch bundesweite Berichterstattung zu. Und dann wurde damit schon sehr viel Aufregung im Gemeinderat ausgelöst. Ja, okay, es soll ein Bürgerbegehren geben, oh Gott. Und dann hat man eben gesehen, wenn jetzt es ein Bürgerbegehren in Planung ist zu einem Thema, wo eigentlich dem Gemeinderat bewusst ist, das könnte ein Thema sein, wo viele Menschen zustimmen, das viele Menschen genauso sehen, dann übt schon allein dieser Plan einen gewissen Druck aus, dass da ein Bürgerbegehren gestartet werden soll. Und das haben wir jetzt genau hier gesehen. Diese Möglichkeit zum Bürgerbegehren hat bei den anderen Fraktionen eine neue Kompromissbereitschaft ausgelöst, zu sagen, okay, wir müssen bei dem Thema selber was machen. Und innerhalb von wenigen Wochen wurde jetzt ein interfraktioneller Kompromiss erarbeitet, der eigentlich ziemlich viele Punkte, die das Bürgerbegehren auch vorangebracht hätte, freiwillig umsetzt. Und gestern erst hatten wir die Entscheidung im Gemeinderat mit einer knappen, aber doch mit einer Mehrheit wurde das jetzt auch alles so beschlossen.
Das heißt, nach der Vorbereitung des Bürgerbegehrens musste das Bürgerbegehren nicht mal richtig umgesetzt werden, sondern man hat praktisch allein schon durch die Ankündigung was erreichen können.
Genau, also das muss man nochmal betonen, das war wirklich das Kuriose an dem Fall. Es musste keine einzige Unterschrift gesammelt werden, also das, was eben beim Bürgerbegehren eben auch die Arbeit macht, ja, dass man rausgeht auf die Straßen und Plätzen und 7% der Unterschriften der Wahlberechtigten einer Stadt erstmal zusammenbekommen muss, damit man beweisen kann, dass das eigene Bürgerbegehren eben von vielen Menschen mitgetragen wird. Das war jetzt hier gar nicht mehr nötig, weil eben dem Gemeinderat schon mehr oder weniger klar war, doch, das werden die wahrscheinlich schaffen. Und bevor wir uns dann einen Bürgerentscheid von außen aufzwängen lassen, regeln wir das doch lieber alleine im Gemeinderat und beschließen die entsprechenden Fortschritte eben gleich selbst.
Stuttgart ist jetzt eine ganz besondere Situation. Das heißt, in Stuttgart wird ja sehr intensiv über Verkehr, Umwelt etc. berichtet und auch diskutiert. Ich sage nur einfach Feinstaubbelastung, ich sage S21 und. Das heißt, da war schon was am Brodeln und trotzdem hat es im Gemeinderat selber nicht geklappt, dass man zu irgendeiner Entscheidung gekommen ist. Da war irgendwie so die Pattsituation.
Ja, man muss wirklich sagen, also was wir hier jetzt gesehen haben, ist, dass es manche Themen, die es eben aus verschiedenen Gründen schwer haben, Sie haben es gerade gesagt, Verkehr und Feinstaubbelastung sind große Probleme in Stuttgart seit langer Zeit. Und trotzdem haben wir eben auch die Situation, dass es teilweise starke Lobbyinteressen gibt, die Autoindustrie ist eben stark vertreten. Das sind dann auch oft symbolische Kämpfe, die da geführt werden. Und da hat man eben gesehen, manchmal kommt ein Gemeinderat dagegen nicht an, fasst irgendwie keinen Mut, da auch mal etwas mutigere Schritte zu machen. Und jetzt haben wir eben gesehen, wenn da sich die Zivilgesellschaft zusammentut und sagt, wir fordern das aber, ja, das sind echte Probleme, wir brauchen dafür jetzt auch Lösungen, dann hat man es jetzt eben geschafft, von außen aus der Zivilgesellschaft heraus einen Gemeinderat dazu überhaupt zu befähigen, sage ich auch, hier tätig zu werden und endlich auch mal Schritte einzuleiten, die strukturelle Lösungen bereitstellen. Ja, weil das Feinstaubproblem ist tatsächlich was, da müssen wir was tun. Ja, regelmäßig werden die Grenzwerte überschritten. Es ist illegal, nichts zu tun. Ja, und das ist aber das Tolle, dass man eben sieht, dass Politik, die eben sonst keine Mehrheit im Gemeinderat gefunden hat, dass die von außen angestoßen werden kann. Und wir hoffen eigentlich, dass sich auch andere Bürgerinnen und Bürger dieses Beispiel anschauen und vielleicht auch sagen für ihre Stadt, wir wollen sowas auch probieren. Ja, lasst uns auch eine Initiative starten, lasst uns selber konkrete Vorschläge einbringen, sodass der Diskussionsraum erstmal wieder eröffnet werden kann. Ja, mit einer ganz neuen Offenheit, die dann oft entsteht, wenn ein Bürgerbegehren im Raum steht.
Es gibt ja heute fast nur noch zwei Möglichkeiten, irgendwas anzustoßen. Entweder über die Gerichte, die berühmt-berüchtigten Gerichte, die entscheiden, oder halt eben die Leute nehmen es selber in die Hand. Mal eine ganz primitive Frage, was ist überhaupt ein Bürgerbegehren? Was kann ein Bürgerbegehren? Und wie kann ich sowas durchstarten, wenn ich sowas durchstarten möchte?
Ja, genau. Also, dass man ein Bürgerbegehren starten darf, das ist ein Recht, was in der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg verankert ist und alle Bürgerinnen und Bürger können dieses Recht nutzen. Und ganz konkret vor Ort läuft es so, man tut sich zusammen, man ist meistens ein kleines Team an Menschen, die sagen, wir möchten hier was ändern, wir möchten ein konkretes Ziel hier erreichen in der Kommune. Dann muss man ein Unterschriftenblatt erstellen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, deswegen beraten wir auch die Initiativen dabei. Da kann man bei uns einfach anrufen und den Fall schildern und dann helfen wir, ein Unterschriftenblatt zu erstellen. Auf dem formuliert man schon selbst die Abstimmungsfrage, die man gerne später im Bürgerentscheid stellen möchte an die anderen Bürgerinnen und Bürger. Und dann sammelt man praktisch Unterschriften dafür, dass man über diese Frage abstimmen darf. Ja, man muss 7% der Wahlberechtigten der Kommune als Unterstützer bekommen, die alle sagen, ja, wir möchten zu dem Thema abstimmen, dass wir ein neues Gemeindehaus brauchen. Ja? Und dann reicht man das ein und dann, wenn man genug Unterschriften wirklich da hat und die Fragestellung zulässig ist, dann muss der Gemeinderat und der Bürgermeister, die müssen dann zusammen einen Bürgerentscheid organisieren, müssen dafür sorgen, dass es eine Informationsbroschüre gibt. In dieser darf man auch selber als Initiative seine Argumente darlegen. Und dann werden alle Bürger eingeladen wie bei einer Wahl, dass man zusammen zum Abstimmen kommt. Man kann auch Briefabstimmung machen. Und dann, wenn man 20% der Wahlberechtigten auf seiner Seite hatte, dann ist das eine rechtsgültige Entscheidung, die genauso viel zählt wie ein offizieller Gemeinderatsbeschluss. Und damit hat man dann manchmal wirklich die Realität in seiner Kommune ganz konkret verändert.
Dann danke ich mal Sarah Händel für diese Informationen. Das war Sarah Händel, Mehr Demokratie zur verkehrsberuhigten Innenstadt, die eben ja entstehen wird wegen einem drohenden Bürgerbegehren und das Ganze etwas angeschoben hat. Merci.
Danke.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.